Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit
Professor Dr. Georg Franzen. Mein Name ist Markus Dresen. Ich führe durch diesen Podcast und das tut mit mir zusammen Frau Professor Dr. Katharina Reboli.
Hallo.
Direktorin der SFU am Standort Berlin. Guten Tag, Herr Professor Dr. Georg Franzen.
Guten Tag.
Sie sind Universitätsprofessor und Leiter des Studiengangs Psychotherapiewissenschaft und Kunsttherapie hier an der SFU in Berlin. Thema ist der Tagung 80-jähriger Todestag. Vor 80 Jahren ist Sigmund Freud gestorben und Ihr Spezialthema ist die Kunsttherapie, Herr Dr. Georg Franzen. Erklären Sie mir mal den Einfluss von Freud auf die Kunst. So für den Normalbürger jetzt nicht wirklich offensichtlich. Also was hat das miteinander zu tun?
Ja, das hat sehr viel miteinander zu tun. Freud hat sich ja sehr für Kunst interessiert, für die Kunstwerke, besonders für die alten Meister. Er hat sich sehr viel mit Archäologie beschäftigt, er hat viel gesammelt. Wer zum Beispiel das Sigmund Freud Museum in London besucht, wird sehen, dass er sich tagtäglich mit Statuen und Skulpturen umgeben hat, mit Bildern, und letztendlich seine ganze Theorie baut auch auf mythologische Fragestellungen auf. Und er war besonders immer unterwegs in großen Städten, wie zum Beispiel in Rom, und hat sich dann dementsprechend die Kunstwerke der großen Meister angesehen. Besonders angetan hat ihn das Kunstwerk von Michelangelo, die Moses-Skulptur. Und damit hat er sich beschäftigt und hat sogar ein kleines Büchlein darüber geschrieben.
Wenn ich jetzt heute als Kunstschaffender bzw. als Kunstbeobachter mir das anschaue und sage, okay, was gibt's für einen Einfluss der Psychoanalyse, der Psychotherapie oder im speziellen Fall jetzt Sigmund Freud, was gibt es für einen Einfluss? War es vor der Psychotherapie eher nur deskriptive Kunst und danach gibt es Kunst, die auch eine Aussage jenseits des Beschreibenden hat?
Ja, also es gibt also eine Entwicklung, also auch die Entwicklung dann, wie Kunst erforscht wurde. Vor Freuds Zeiten war es ja noch so, dass man die Kunst wissenschaftlich betrachtet hat, eben aus dem Blick der Kunstgeschichte, aus dem Blick der Ikonologie. Dabei war das nicht so wesentlich, ob es vielleicht auch unbewusste Anteile gibt in einem Kunstwerk und ob sich unbewusste Anteile dementsprechend auch in einem Kunstwerk abbilden kann. Und das ganze Unbewusste wurde dementsprechend dann auch aufgenommen in spätere Kunstströmungen, zum Beispiel auch dem Surrealismus, der sich ganz viel dann natürlich damit beschäftigt hat. Was ist das Unbewusste? Ne? Was ist der Traum? Wie sind diese Traumlandschaften? Ne? Da gab es dann Filme, es gibt Gemälde von Dali zum Beispiel, der das dementsprechend entwickelt hatte. Und Dali selbst war auch ein Verehrer von Freud, er hat ihn sogar besucht in London, wobei Freud allerdings ihn nicht so ernst genommen hat in dieser ersten Begegnung, weil Freud eigentlich mehr dahin tendierte, eben alte Kunst, alte Meister eben zu schätzen.
Ganz konkret, was hat Freud denn gesehen in den alten Meistern? Hat er da auch schon quasi hinters Bild geschaut und gesagt, okay, das ist nicht nur ein Porträt beziehungsweise eine Statue von einer historischen Person, sondern da gibt es auch schon mehr, was man sehen beziehungsweise erspüren kann?
Ja, das hat er auf jeden Fall gemacht. Er hat versucht, so die Psychoanalyse auch auf die Kunstwerke zu übertragen. Gibt es dort etwas in einem Kunstwerk, was wir erst auf den ersten Blick nicht so wahrnehmen können? Gibt es etwas Unbewusstes, was sich dort mitteilt? Und das hat er beispielsweise exemplarisch eben an dieser Moses-Skulptur gemacht. Er ist da immer wieder hingegangen, er hat sich die Statue angeguckt. Sie war ja letztendlich konzipiert als Teil eines Gesamtkunstwerkes. Das war das Grabmal von Julius II., den damaligen Auftraggeber von Michelangelo. Und er hat in diesem Kunstwerk wahrgenommen, dass es dort auch einen Rest einer abgelaufenen Bewegung gibt, dass sozusagen diese Körperbewegung nicht ausgeführt wird, nicht vollendet wird und dementsprechend der Künstler auch seine eigene seine eigene Situation auch in dieses Kunstwerk hineingeformt hat.
Wie ist er da methodologisch vorgegangen? Also was sind die Methoden? Ist es Beobachtung? Ist es, was war quasi so sein Werkzeugkasten, um das sich anzuschauen und zu sagen, okay, da habe ich folgende Rückschlüsse draus?
Er hat schon die Methode der Psychoanalyse genutzt. Das hat er natürlich auch in anderen Dingen, wenn er selbst Analysen gemacht hat, also die freie Assoziation, was fällt ihm dazu ein, wo führt ihn das hin? Wobei er bei der Michelangelo-Studio auch auf die Kunstwissenschaften sich bezogen hat. Das war ganz wichtig und ich finde das sehr wichtig, dass er die auch mit einbezogen hat und hat geguckt, ja, was haben andere Kunstwissenschaftler auch schon darüber geschrieben? Gibt es auch Vermutungen, die auch in eine solche Richtung führen?
Die Kunst hat ihn ja auch in seiner Theorieentwicklung beeinflusst, nicht? Also Stichwort die Abwehrmechanismen, ne? Das ist das einzige Konzept, das wertend oder bewertend, also der Einteilung hin von den primitiven zu den reifen Abwehrmechanismen, ne? Primitiv die Spaltung beispielsweise, und als sehr reif hat er die Sublimierung beschrieben. Und da hat er auch das Beispiel den Künstler genannt, ne? Das innere, also innerpsychische oder auch intrapsychische Konflikte eben über die Kunst sublimiert werden können.
Das heißt, es gibt nicht nur den Einfluss, dass man sagt, okay, Freud hat die Kunst beeinflusst, sondern Freud selber ist auch durch die Kunst beeinflusst worden.
Ja, das auf jeden Fall. Also er hat auch die Kunst genutzt, um sich zu stabilisieren. Das ist an späteren Forschungen zu seiner Freud, zu dieser Studie von Freud über den Moses in Michelangelo auch herausgekommen, dass er dadurch, dass er dann dort immer hingegangen ist, sich den Moses angeschaut hat, er hat seiner Frau eine Postkarte geschickt, hat geschrieben, plötzlich durch den Moses des Michelangelo habe ich verstanden, hat sich selber verstanden, er hat sich über diese Moses-Figur auch stabilisiert und da gibt es eben auch spätere Theorien, die auf Freud auch aufbauen, die sagen, dass ein Kunstwerk durchaus auch dazu führen kann, dass jemand sich eben stabilisieren kann, ne? sein Selbst stabilisieren kann und eben von diesem Kunstwerk auch eine sogenannte psychische Energie ausgeht, die dann auf den Betrachter übergeht. Und damals war Freud natürlich in einer Situation, wo er ja noch nicht anerkannt war überall. Mhm. Ne? Die Psychoanalyse hat es schwer, sich durchzusetzen. Und er hat sich eben mit diesem Moses auch identifiziert. Ne? Okay. Das hat er natürlich jetzt nicht selber geschrieben oder aufgeschrieben, dass es eben diese eigene Identifikation gab. Aber er hat sich eben schon auch als ein solcher Moses gefühlt, der eben die Gesetze des Unbewussten bringt. Ne? Das ist ja der Moses, der die Gesetztafeln im Arm hält und wo Freud sich fragt, ob das eben so ein Rest der abgelaufenen Bewegung, einer abgelaufenen Bewegung ist, dass der Moses aufspringen will und diese Gesetzestafel ihm dann aus dem Arm gleitet. Ne? Und das ist das, was eben auch nochmal gesagt wurde, das mit der Sublimierung, ne, dass er es geschafft hat, sich eben darüber, über diese Form dann auch letztendlich wieder in Fassung zu bringen. Und Sublimierung ist eben eine künstlerische Fähigkeit oder eine künstlerische Tätigkeit, indem man eben künstlerisch tätig ist, kann man eben dann diese Krisen dementsprechend überwinden.
Das heißt, Kunst letztendlich auch als Therapie, dann kommen wir ganz aktuell auch zu Ihrem Arbeitsfeld, also Kunsttherapie ist ja letztendlich dann etwas, was sich aus dieser Strömung heraus entwickelt hat. Sehe ich das richtig so?
Das ist richtig, es ist einer der Strömungen. Es gibt natürlich in der Zeit verschiedene Formen. Es gibt so die ersten Versuche auch in der Psychiatrie, zum Beispiel Patienten mit Kunst auch zu beschäftigen, zu heilen. Mhm. Es gibt die Sammlung, die Prinzhorn-Sammlung dann, ne? Also in der Psychiatrie wurde damit experimentiert, dass es eben möglich ist, dass Kunst durchaus auch einen heilenden Faktor hat. Und dann gibt es natürlich verschiedene Richtungen, aber eine der Richtungen ist natürlich auch diese Richtung, dass mittels Kunst es möglich ist, eben auch unbewusste Bedeutungsinhalte auszudrücken und zu erfahren.
Wenn man jetzt so wirklich den aktuellen Einfluss sich anguckt von Freud auf die Wissenschaft, auf zum Beispiel jetzt die Kunsttherapie, wo sieht man da noch so den direkten Zusammenhang und wo hat sich das sehr weit entwickelt, beziehungsweise auch weiter wegentwickelt von den ursprünglichen Gedanken, die Freud da hatte?
Also einmal im Hinblick darauf, dass die Kunsttherapie ist heute eine eigenständige Disziplin. Mhm. Freud hat ja in der Regel nicht kunsttherapeutisch gearbeitet. Er hat nicht die Patienten angehalten zu malen oder etwas Kreatives zu schaffen. Er hat zwar, das ist nachgewiesen, ab und zu mal eines seiner antiken Statuetten gezeigt den Patienten, um was zu erklären. Aber er hat letztendlich keinen kunsttherapeutischen Prozess angeleitet. Das ist der Unterschied. Das hat eher sein Schüler Jung gemacht. Der hat das sehr, sehr früh gemacht. Der hat die Patienten auch aufgefordert, zu malen und zu zeichnen. Aber im Laufe der Zeit hat sich eben dann die Kunsttherapie als eigenständige Disziplin entwickelt. Und da geht es eben dann auch darum, gezielt auch künstlerische Techniken einzusetzen, Farben. Auch das Material spielt eine große Rolle, so dass eben innerpsychische Inhalte dementsprechend ausgedrückt werden können. Dort, wo die Sprache versagt, ist es eben möglich, über Kunst etwas darzustellen und zu beschreiben, was heutzutage eben auch ganz wichtig ist, so in den Traumatherapien, dort, wo wir vielleicht ein Bild haben innerlich, aber wir sind gar nicht in der Lage, darüber zu sprechen, da ist es eben möglich, dann einen Bild zu malen oder etwas zu gestalten, was dann erst den Zugang ermöglicht, an dieses Trauma auch heranzugelangen.
Wenn man das jetzt methodisch sieht, was gibt es da für ein Handwerkszeug für einen Therapeuten oder auch im Fall von Professor Dr. Rebuli für eine Therapeutin, dass man solche Methoden nutzt? Ist es viel Intuition oder gibt es wirklich so einen Methodenbaukasten, wo ich hingehen kann und sagen kann, okay, der nutzt viel Schwarz, um es ganz platt zu sagen?
Sowohl als auch. Ne? Mhm. Also es gibt, wir betreiben ja auch hier sowohl das Studium der Psychotherapie als auch die Ausbildung, die akademische Ausbildung zur Kunsttherapeutin und zum Kunsttherapeuten. Und damit sind wir auch didaktisch sehr beschäftigt. Ne? Also wie lernt man Psychotherapie? Ne? Wie lernt man Kunsttherapie? Und das sind in beiden Fällen sind es Erfahrungswissen. Ne? Mhm. Also auch über das Erleben etwas zu lernen. Ne? Lernen auch durch Erleben. Verzeihung. Und dass man da Theorien lernt. Ne? Wie entwickelt sich eine Theorie auch geschichtlich? Wo steht man da im Bereich der Forschung? Stichwort State of the Art. Ne? Aber der große Teil ist tatsächlich die Übung, ne? Die Erfahrung von Dingen, die Dinge auch selbst erlebt zu haben. Ne? Stichwort Eigentherapie, Selbsterfahrung. Ne? Nur wenn ich etwas erfahren habe und im besten Fall als positiv, als hilfreich erfahren habe, kann ich es auch entsprechend anwenden und in meinen Handwerkskoffer bringen.
Wenn ich mir heute anschaue in der psychoanalytischen Praxis, wirklich in der Praxis selber bei Therapeuten, wie viel spielt da die Kunst eine Rolle, also als Methodik? Ist es jedem Therapeuten mehr oder weniger selbst überlassen oder gibt es eigentlich so eine Strömung, wo man sagt, okay, es gehört heute einfach dazu?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Also das ist auch unterschiedlich, ne? Weil wir haben ja verschiedene Therapieverfahren, die auch richtlinienorientiert sind. Man kann natürlich sagen, dass jemand, der orientiert ist an einem Ansatz beispielsweise von C.G. Jung oder mit Imaginationsverfahren arbeitet. Da gibt es zum Beispiel die von Leuna, das von Leuna entwickelte Katatyme Bilderleben. Da ist es ganz wichtig, eben diese inneren Bilder auszudrücken und die dann auch auf Papier zu bringen. Und es gibt andere Ansätze in der Traumatherapie, zum Beispiel von Frau Reddemann. Da ist es eben auch wichtig, eben diese über innere Bilder auszudrücken und auch zu gestalten.
Okay, also es hat wirklich auch immer noch aktuell in der Praxis der Psychoanalyse, der Therapie, wirklich einen Stellenwert, kann man sagen, 80 Jahre nach Freuds Tod.
Es hat einen Stellenwert, wobei zu sagen ist, dass Freud ja selber diese gestalterische Möglichkeit ja nicht genutzt hat in seinen Therapien. Ne? Ja. Es ist nur vielleicht sein Modell aufgegriffen worden, ne? Dieses Konzept, dass sich in einem Bild, in einem Kunstwerk letztendlich auch etwas Unbewusstes ausdrücken kann. Das haben dann natürlich die Kunsttherapeuten aufgegriffen und auch umgesetzt. Das ist sein großes Verdienst. Er hat uns gezeigt, dass auch dort der Künstler etwas Unbewusstes schafft. Also nochmal zurück zu dieser Michelangelo-Skulptur. Denn Michelangelo selber hat im Prinzip auch seine persönlichen Leiden auch dort in diese Form mit hineingebracht. Es war ja, er hat ja sehr viel körperliche Formen auch gebracht. Es war damals in seiner Zeit, es ging darum, dass der Mensch sich mit dem Körper befasst hat. Er war einer der ersten Künstler, die das Körperliche, dieses Ringen mit dem eigenen Körper, mit dem körperlichen Ausdruck zum Thema hatte und was nachgewiesen werden konnte, dass er sich mit seinem Auftraggeber, damals einem mächtigen Kriegspapst, Julius II., identifiziert hat. Und auch das ist Teil dieser Skulptur, ne? Das ist ganz wichtig. Dieser Papst steckt da mit drin, ne? Und das ist eben auch dieser unbewusste Anteil, den wir so auf den ersten Blick gar nicht so sehen und wahrnehmen können.
Wenn ich mir aber jetzt mal einen Künstler oder beziehungsweise Künstler heute anschaue, da spielt doch eigentlich der Ursprung des Kunstwerks eine wesentlich größere Rolle, als es das bei den Klassikern getan hat. Also sprich heute, das ist fast auch schon wieder ein Klassiker, aber wenn man sich Herrn Beuys anguckt, der eine Badewanne hinstellt und die einfach mit Fett auskleidet und wenn man seine Geschichte kennt, macht dieses Kunstwerk auf einmal einen Sinn. Hat sich dadurch auch sowas wie eine völlig neue Art der Kunst entwickelt?
Ja, das denke ich schon. Natürlich, das ist ja bei Beuys eben auch bekannt, ne, dass es seine eigene Geschichte war, sein eigenes Thema mit dem Filz, ne, mit seinen Verletzungen, die er im Krieg erlitten hat, ne, und dass er gepflegt wurde da von Schamanen und wieder aufgebaut wurde. Also das ist natürlich etwas, das muss man sehen, das ist die eine Seite. Und das andere ist natürlich auch noch so die sozialpsychologische Szene. Das dürfen wir auch nicht vergessen, die Psychoanalyse hat sich ja dann auch entwickelt zu einer Sozialpsychologie, wo man versucht hat, kann ich auch etwas erkennen, was für die Zeit eine Bedeutung hat. Und da kann man heute, wenn man das eben auch anwendet, auch sehen, dass natürlich jede Zeit ein psychologisches Bedürfnis hatte, was teilweise auch durch die Künstler vor Bewusstwerdung letztendlich auch mitteilen. Ne? Und da war natürlich auch Beuys seiner Zeit voraus, da war Michelangelo seiner Zeit voraus oder zum Beispiel die französische Künstlerin Niki de Saint-Phalle, die hat ja ihre eigenen Traumatisierungen dargestellt, ne, und hat etwas zur Sprache gebracht, was in ihrer Zeit noch gar nicht Thema war. Ne? Das ist das Wichtige. Und wenn ich mich dann dementsprechend auf ein Kunstwerk einlasse und es wirklich betrachte von verschiedenen Ebenen, dann kann ich eben diesen Gesamtzusammenhang erkennen. Und ich denke, das ist auch schon ein Verdienst von Freud.
Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, dass man sagt, okay, früher war der Kunstbegriff eher technisch orientiert und heute ist es eher kreativ orientiert. Das heißt, auch das, was im Inneren des Körpers, das im Inneren des Künstlers ist, dass das eine Wertigkeit hat und auch eine Wichtigkeit hat im Kunstbegriff.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde man jetzt eher als so tiefenhermeneutischer Zugang beschreiben. Ne? Genau, das, was da in der Tiefe liegt, im Inneren, das zu erkennen, um auch das Kunstwerk oder das Gesamtkunstwerk auch zu würdigen.
Kann man da ein Beispiel nennen? Also was an kunstpsychologischer Betrachtung, also was macht es mit einem,
Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Erweckung Adams, das Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. Da gibt es die Berührung oder die Berührung zwischen Adam und Gott. Gott erweckt Adam in diesem Teil. Und man sieht, wie sich die Zeigefinger eben annähern und dazwischen ist ein Zwischenraum. Und jetzt geht es darum, sich eben darauf einzulassen, auf diesen Zwischenraum, ja, und das wahrzunehmen und in diesen Zwischenraum auch einzutauchen und zu schauen, was passiert da, was passiert bei mir, was erlebe ich, und in diese Begegnung, in dieses Bild auch wirklich einzutauchen und sich dort hinein zu versetzen, dann kommen bestimmte Gedanken, dann kommen Gefühle, Assoziationen, all das, was vielleicht auch mit mir zu tun haben kann, aber auch das, was vielleicht der Künstler damit ausgesagt hat. Also die Farben, ne? Wie wirken die Farben auf mich und wie nehme ich dann diese Farben und diese Begegnungen auch wahr? Weil diese Begegnung ist letztendlich auch eine Begegnung mit dem Betrachter. Ne? Der Betrachter begegnet in dieser Form natürlich auch dem Künstler und dem Gemälde.
Abschließend, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 30 Sekunden Zeit hätten, um dem Zuhörer bzw. der Zuhörerin klarzumachen, Freud 80 Jahre nach seinem Todestag, Freud und die Kunst, was ist das Wichtigste, was man oder Sie oder die Frau wissen muss?
Ja, dass Kunst eine tiefe Wirkung haben kann auf den Betrachter und dazu beitragen kann, uns zu stabilisieren.
Okay. Das waren sogar weniger als 30 Sekunden, aber offensichtlich auch sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Franzen, für die Einblicke in Kunst und Freud 80 Jahre nach Freuds Tod. Dem nächsten Podcast bestreitet hier Professor Dr. Norbert Finch. Der ist Sozialhistoriker und beschäftigt sich mit der Rezeption von Freud bzw. der Psychoanalyse in den USA. Da wollen wir natürlich auch gerne wieder die Hörer zu einladen. Am besten jetzt gleich hier den Podcast abonnieren. Dann brauchen Sie sich gar nicht drum zu kümmern, denn dann werden Sie darauf hingewiesen, wann dieser Podcast erscheint. Vielen Dank in die Runde.
Ja,
und
Dankeschön.
Tschüss.
Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.